Herzlich willkommen hier im Paul-Löbe-Haus, sehr geehrte Damen und Herren, zu den Festlichkeiten anlässlich 75 Jahre Deutscher Bundestag und den Tagen der Ein- und Ausblicke für den Deutschen Bundestag. Sie sind hier im sogenannten Maschinenhaus des Deutschen Bundestages. In diesem Gebäude tagen die Ausschüsse jeweils in diesen Zylindern. Wir haben im Laufe des Tages auch immer wieder Gespräche mit Mitgliedern von Ausschüssen. In diesem Fall der Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, PA18 in der internen Bezeichnung des Deutschen Bundestages, vertreten mit den jeweiligen Abgeordneten, die Sie hier auf dieser Liste sehen. Herr Gehring, der als erster aufgeführt ist, ist auch der Vorsitzende dieses Ausschusses. Wir würden gern die Arbeit dieses Ausschusses vorstellen. Die einzelnen Abgeordneten werden sich in der Folge vorstellen. Am Ende wird es auch in etwa einer halben Stunde die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wenn Sie also Fragen haben oder wenn sich im Laufe des Gesprächs Fragen ergeben aus Ihrer Sicht, können Sie die gerne schon so ein bisschen notieren oder können sich die so ein bisschen zurechtlegen und können die gerne stellen. Wir haben nachher jemanden mit einem Saalmikrofon. Wir haben auch einen Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscher im Plural, eine Gebärdendolmetscherin auch dabei. Falls das erforderlich ist, würde ich Sie bitten, sich etwa in diesem Bereich aufzuhalten, dann ist es für Sie leichter, dem zu folgen. Wir sind nun komplett auf der Tribüne und Sie sehen in der Mitte Herrn Gehring, das ist der Vorsitzende des Ausschusses für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Rieh für die SPD sitzt hier zu meiner Linken als erstes. Sie sehen dann Herrn Seiter für die FDP oder Herrn Dr. Seiter, Herrn Jatzombek für die CDU-CSU und für die AfD-Fraktion Herrn Dr. Kaufmann. Wir haben die Abgeordneten absichtlich so gesetzt, wie sie sitzen würden, wenn sie das Sitzungspräsidium wären. Im Deutschen Bundestag im Plenum bestimmt man ja die Richtung nach dem Podium oder nach dem Platz der Parlamentspräsidentin. Und wir haben also die Abgeordneten von links nach rechts gesetzt, so wie Sie sie auch im Plenum finden würden, damit es auch für Sie leichter nachzuvollziehen ist. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich würde Sie bitten, uns kurz ein wenig über die Aufgaben dieses Ausschusses zu erzählen und vielleicht vorher noch, was ist Ihre politische Heimat, wieso sind Sie in diesen Ausschuss gegangen?
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag zusammen. Draußen ist es heiß, hier drinnen kann man sich ein bisschen abkühlen. Aber das ist ja auch das Gebäude hitziger Diskussionen, weil hier in der Tat die ganzen Ausschusssäle untergebracht sind im Paul-Löbe-Haus. Mein Name ist Kai Gehring, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2005 für Bündnis 90 Die Grünen. Und mein Wahlkreis liegt in Essen, im Herzen des Ruhrgebietes in Nordrhein-Westfalen. Meine eigene Bildungsbiografie ist etwas ungewöhnlich. Ich bin so ein klassisches Arbeiterkind aus dem Ruhrpott. Das heißt, der erste mit Abi und Uni in meiner Familie oder wie man heute sagt, Student der ersten Generation. Und deshalb hat mich das Thema Chancen- und Bildungsgerechtigkeit immer sehr umgetrieben, letztlich auch mitpolitisiert und ja, letztlich auch zum Parlamentarier werden lassen. Mich hat es sehr gefreut, dass die Grünen in dieser Wahlperiode nach vielen, vielen Jahren in Regierungsverantwortung gekommen sind und ich die Chance habe, seitdem diesen Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu leisten und zu leiten. Es ist so, dass wir uns mit der ganzen Bildungskette beschäftigen und mit Wissenschaft, Forschung und Innovation und damit eigentlich um die Quellen künftigen Wachstums und Wohlstands. Also es geht um Bildungsgerechtigkeit, es geht um das Recht auf Bildung, es geht um die Frage Wissenschaftsfreiheit und wie berät uns als Parlament die Wissenschaft, um zu klugen und kreativen Entscheidungen zu kommen. Und es geht um die Bedingungen unseres Forschungs- und Innovationssystems, um auch in Zukunft an der Spitze mitmachen zu können. Unser Ausschuss hat 38 Mitglieder, ist damit einer der größeren Ausschüsse hier im Deutschen Bundestag. Alle Fraktionen und Gruppen sind bei uns vertreten, also auch BSW und die Gruppe Die Linke, die waren heute auch eingeladen, sind aber nicht gekommen. Aber das führt zum Beispiel in den Ausschusssitzungen natürlich zu einer intensiveren Beratungszeit. Was ich noch wichtig finde, ist, wir sind auch Pionier des Wandels hier als Ausschuss, weil wir einer der ersten sind, die öffentlich tagen. Das heißt, jeden Mittwoch, wenn wir unsere Ausschusssitzungen in den Sitzungswochen haben, kann man uns im Livestream auf www.bundestag.de über die Schulter gucken oder in der Mediathek des Deutschen Bundestages im digitalen Archiv unsere Arbeit auch nachsehen und nachhören. Unser Ausschuss ist quasi auch dem Ministerium nachgebildet. Das ist das Ministerium für Bildung und Forschung. Aber was wir auch im Titel haben, ist die Technikfolgenabschätzung. Technikfolgenabschätzung muss man immer wieder erklären. Ist ein fürchterliches deutsches Wort, eigentlich erklärt selbst. Es geht um neue Technologien und die checken wir ab auf Chancen und Risiken. Man könnte auch sagen, wir sind ein Stück weit der Innovations-TÜV des Deutschen Bundestages, weil wir für den ganzen Bundestag unterschiedliche Themen im Büro für Technikfolgenabschätzung beauftragen. Und da sind wir auf jeden Fall immer auf der Höhe der Zeit. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben ein Gutachten zu ChatGPT in Auftrag gegeben und KI-generierten Sprachsystemen. Das war nicht nur ein Gutachten, was das weltweit erste in dieser Art und Weise war, wo es auch andere Länder für gelobt und das in ihre Sprache übersetzt haben, sondern die Anhörung zu dem Gutachten war gleichzeitig auch die mit den höchsten Einschaltquoten, die besonders viele auch verfolgt haben. Und in der Technikfolgenabschätzung ging es früher vor allem um Fragen ökologischer Nachhaltigkeit. Das ist nach wie vor der Fall. Jetzt geht es gerade viel um digitale Innovation, Stichwort KI. Und die Zeitenwende spielt sich aber auch letztlich in der Technikfolgenabschätzung wieder. Es geht jetzt gerade auch um Fragen von autonomen Waffensystemen beispielsweise und um Gutachten, die der Verteidigungsausschuss in Auftrag gibt. Also eine ganze Menge zu tun. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in diesem Ausschuss alle gemeinsam das Interesse daran haben, dass Wissenschaft und Forschung vorankommt, weil es eben ein wesentliches Fundament für unsere Demokratie und unseren Wirtschaftsstandort ist.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Rieh, Sie sind für die SPD-Fraktion in diesem Ausschuss. Sie stammen aus Aachen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg von Essen, wenn man es von hier aus betrachtet. Innerhalb natürlich Nordrhein-Westfalens ist das ein erheblicher Unterschied. Sie haben einen besonderen Weg in den Bundestag gefunden. Würden Sie uns darüber was sagen können?
Sehr gerne. Von meiner Seite auch herzlich willkommen im Bundestag. Ich bin total froh, dass so viele von Ihnen auch Interesse an dieser Runde haben. Mein Name ist Jevan Rieh, ich bin 37 Jahre alt, das ist gerade meine erste Legislaturperiode für die SPD in Aachen. Aachen ist tatsächlich auch der Grund, einer der Gründe, warum ich in diesem Ausschuss bin, weil ja Aachen gleich 5 Hochschulstandorte hat. Und wie Sie ja gerade schon gesagt haben, ist es natürlich immer auch mal ganz spannend zu hören, warum man angefangen hat, Politik zu machen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Eltern in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren. Ich bin in Deutschland geboren, mein Bruder ist in Deutschland geboren und als ich etwa 11, 12 Jahre alt war, haben wir ein Schreiben bekommen von der Bundesregierung, dass ja das Studium meiner Eltern inzwischen beendet sein sollte und wir das Land verlassen sollten. Und da haben wir uns auch nochmal von den NachbarInnen, die wir hatten, irgendwie beraten lassen, haben die PolitikerInnen angeschrieben und ganz viele Petitionen geschrieben, Unterschriften gesammelt und unter anderem habe ich Ulla Schmidt einen Brief geschrieben, die meine Vorgängerin ist, tatsächlich auch als SPD in Aachen. Und sie hatte sich tatsächlich dann auch gekümmert, hatte mir dann aber erstmal zurückgeschrieben, also meinen Eltern geschrieben, hatte geschrieben, sehr geehrte Frau Rieh, sehr geehrter Herr Rieh, ich kann unmöglich glauben, dass eine 11-Jährige diesen Brief geschrieben hat, deswegen schreibe ich sie direkt an. Ich habe dann wohl zurückgeschrieben, sagt Ulla, also sie hat das Original, ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe wohl zurückgeschrieben, sehr geehrte Frau Schmidt, danke für Ihre Antwort, aber entschuldigen Sie bitte, aber meine Briefe schreibe ich noch selber. Und dadurch hat sich einfach auch entwickelt, dass wir über Jahre hinweg, auch nachdem diese Abschiebungsgefahr dann gebannt war, im Austausch geblieben sind. Und ich sie dann irgendwann 2005, als man mitten im Wahlkampf war, gefragt habe, wie macht man eigentlich das? Wie kommt man in eine Partei? Was kann ich tun? Und das war tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich erfahren habe, welche Fragen oder welche grundlegenden Fragen eigentlich politisch sind. Weil als Kind geht man ja davon aus, man lebt da, wo man leben möchte. Man hat eine Wohnung da, man hat FreundInnen, man geht zur Schule. Und das war dann das erste Mal, wo ich dann verstanden habe, wie viel Politik eigentlich auch beeinflusst und entscheidet. Und genau, das war so der Weg in die SPD, der Weg auch in die Politik. Und jetzt ist es so ein bisschen Zufall, dass ich dann ihre direkte Nachfolgerin im Bundestag geworden bin. Aber andererseits sind es, glaube ich, diese Geschichten, die im Bundestag auch unglaublich häufig da sind.
Ja, vielen Dank. Sehr bemerkenswert. Herr Jarzombek, ich komme deshalb zu Ihnen, weil ich versuche, so ein bisschen in der Reihenfolge der Größe der Fraktion zu bleiben, wenn Sie erlauben. Und mal abgesehen vom Vorsitzenden natürlich. Herr Jarzombek, Sie sind für die CDU-CSU-Fraktion in diesem Ausschuss. Was ist Ihr politischer Hintergrund und wieso sind Sie in diesem Ausschuss?
Ja, also mein Name ist Thomas Jarzombek, bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn, der übrigens hier auch gerade zuhört. Und mal gucken, ob wir ihn begeistern können. Genau, und ich komme aus Düsseldorf, bin Düsseldorfer Abgeordneter, bin viermal direkt gewählt in den Deutschen Bundestag. Ich habe eigentlich BWL studiert und gegründet im IT-Bereich, 10 Jahre eine Firma geleitet, die IT-Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. Und habe dann, als ich in den Bundestag kam, logischerweise alle Digitalthemen aufs Auge gedrückt bekommen. Das war zu der Zeit nicht besonders populär. Das hat sich dann im Laufe der Jahre auch verändert. Und war in der letzten Wahlperiode Beauftragter im Wirtschaftsministerium. Unter anderem durfte ich da den 10 Milliarden Zukunftsfonds für Startups aufbauen, habe die Raumfahrtprogramme und auch die Luftfahrtprogramme verantwortet. Und nachdem die letzte Bundestagswahl nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir jetzt die neue Erfahrung der Opposition machen dürfen. Typischerweise ist das so, dass man seine Themengebiete wechselt. Das hat verschiedene Gründe. Einer liegt darin, dass man auch die Beamten nicht in Loyalitätskonflikte bringen möchte, mit denen man jahrelang gut zusammengearbeitet hat. Und so bin ich vom Wirtschaftsbereich in den Forschungsbereich gewechselt. Ich bin jetzt Sprecher, quasi Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Genau, und habe, wie gesagt, Raumfahrtprogramme gemacht, das Quantencomputerprogramm in der letzten Periode. Und das, was mich antreibt, ist die Frage, wie wir aus all den super Innovationen, die wir in einem tollen Forschungssystem haben, auch erfolgreiche Produkte bauen. Wo kommen die neuen Unternehmen her, die den Weltmarkt tatsächlich eben auch am Ende anführen können? Und da sind wir in den letzten Jahrzehnten nicht besonders gut gewesen in Deutschland. Wir sehen, die Autoindustrie strauchelt jetzt. Volkswagen erklärt, sie würden vielleicht sogar Werke schließen. Und umso wichtiger ist das, dass wir auch neue Unternehmen aufbauen. Und das ist kein Hexenwerk, am Ende sowas zu schaffen. Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Wir sehen sehr viele amerikanische Unternehmen. Und wir haben uns genau angeguckt, was machen die Amerikaner eigentlich anders als wir. Aber das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Vorstellungsrunde sprengen. Und das jedenfalls ist mein Antrieb, hier besser zu werden.
Dankeschön. Herr Dr. Seiter, Sie sind für die FDP in dem Ausschuss. Sie sind ursprünglich gebürtig in Stuttgart, Sie gehören aber zu den Forschenden in dieser Runde. War das der Grund, warum Sie in den Ausschuss gegangen sind?
Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier im Bundestag. Und schön, dass Sie sich das anschauen, weil Demokratie muss man erleben, teilweise wirklich spüren, dass man es auch dann richtig begreifen kann. Und ich beneide all diejenigen von Ihnen, die ein Eis in der Hand haben, weil das wäre hier vorne jetzt auch nicht ganz schlecht. Wie kommt man in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung? Ich selber bin kompletter politischer Quereinsteiger. Es ist meine erste Wahlperiode hier im Bundestag. Ich bin aber auch erst seit 8 Jahren Mitglied der FDP. Und bin eigentlich aus einem ganz anderen Thema in die FDP eingetreten. Es ging um die Frage Meinungsfreiheit. Sie erinnern sich, es gab mal einen Kabarettisten, der ein Gedicht geschrieben hat. Und dann war mir die politische Handhabung im Umgang mit Meinungsfreiheit, fand ich nicht so toll. Und dann bin ich in die FDP eingetreten. Ohne das Interesse, jemals hier zu sitzen und Mitglied des Bundestags zu sein. Von Hause aus bin ich Volkswirt und habe seit meinem Studium immer im Hochschulbereich in der Forschung gearbeitet. Ich habe auch an meiner Hochschule in Reutlingen am Fuße der Schwäbischen Alb zusammen mit dem Kollegen 15 Jahre lang das Forschungsinstitut geleitet. Und das heißt, ich habe, als ich mich da in der Gruppe hier vorgestellt habe, gesagt, ich habe fast 30 Jahre lang unter den Entscheidungen, die hier getroffen werden, arbeiten müssen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gelitten haben. Ich möchte versuchen, das besser zu machen. Und mit dem Hintergrund hat mich dann meine Fraktion in diesen Ausschuss geschickt. Und es geht mir natürlich hauptsächlich darum, dass wir gute Bedingungen haben im Bildungsbereich, dass wir an den Hochschulen entsprechende Ausstattungen haben, dass geforscht werden kann, dass eine Freiheit der Forschung da ist, dass die Themen eben nicht irgendwie zentral vorgegeben werden, sondern dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort frei entscheiden können, ihre Möglichkeiten haben, was aber auch verlangt, dass sie entsprechend Ausstattungen bekommen und was auch heißt, dass wir die Internationalisierung der Wissenschaft vorantreiben. Das bedeutet, wir haben auch Berührungspunkte zum Beispiel zum Auswärtigen Amt, wenn es um die Frage geht, wie leicht können Leute, die bei uns arbeiten möchten, die bei uns forschen möchten, ins Land kommen. Welche Möglichkeiten bieten sich da? Und dann ist natürlich so, als Volkswirt achtet man dann gerne auch darauf, dass es finanziell stimmt und dass es auch richtig zugeht. Also es geht auch darum, dass wir eine solide Finanzierung haben und dass wir natürlich dann dabei auch die Länder, die ja primär beispielsweise die Aufgabe haben, die Hochschulen auszustatten, die Stellen zu schaffen, dass wir auch dort jedem klar machen, wer hat welche Aufgaben, welche Verantwortungen und dass wir dann da gemeinsam den Forschungsstandort, den Bildungsstandort hier in Deutschland voranbringen. Weil wir haben wahnsinnig viele spannende
Herr Dr. Seiter,
Themen.
Ich erwähne ungern, dass wir eine beschränkte Redezeit haben und wir würden gern, dass alle gleichermaßen Redebeiträge haben. Okay. Das ist schon sehr viel Statement, wenn ich Sie an der Stelle unterbrechen darf. Herr Dr. Kaufmann, Sie sind praktischer Forschender. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund sagen? Ich glaube, das Mikro ist schon an.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Michael Kaufmann. Ich bin in Thüringen geboren und in Thüringen aufgewachsen. Ich habe dann eine Ingenieurlaufbahn begonnen, bin in Sachsen Diplom-Ingenieur geworden, habe einige Jahre in der Industrie gearbeitet, bin dann aber doch wieder in den Wissenschaftsbetrieb zurückgekommen. Zuletzt habe ich Maschinenbaustudenten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Jena ausgebildet. Ja, und da lag es eigentlich nahe, dass ich mich hier in der Politik auch um diesen Bereich kümmere. Ganz einfach, weil ich da auch selbst Erfahrungen habe. Ich muss dazu sagen, ich bin früher zwar politisch interessiert gewesen, aber nie politisch aktiv. Davon abgesehen hat mich auch die Politik in der DDR, in der ich aufgewachsen bin, eher abgestoßen. Und ich bin eigentlich erst in den Jahren nach 2010 politisiert worden, als ich dann einige Probleme zu spüren bekommen habe. Ich nenne nur die Euro-Rettung oder die damals schon beginnende Energiepolitik, die wir heute da fortsetzen. Ja, und deswegen habe ich dann 2013 mit vielen Mitstreitern eine neue Partei gegründet, bin 2019 in den Landtag in Thüringen eingezogen, habe mich dort auch schon um Wissenschaft gekümmert und 2021 in den Bundestag. Ja, und bin dann eben logisch hier im Ausschuss für Bildung und Forschung gelandet.
Ganz herzlichen Dank. Herr Gehring, jetzt ist das schon angedeutet worden von Herrn Dr. Seiter. Häufig wird angenommen, dass Bildung und Forschung eine Aufgabe der Länder sei. Damit werden Sie sicher auch oft befasst mit dieser Frage. Was kann der Bundestag an Rahmenbedingungen schaffen? Was kann der Ausschuss erreichen für Bildung und Forschung in Deutschland?
Ja, das kann ich gerne nochmal auseinanderdrisseln. Für die Schulpolitik sind im Wesentlichen die Bundesländer verantwortlich. Wir beraten aber sehr intensiv über berufliche und akademische Bildung. Beispielsweise der Berufsbildungsbericht und eben auch das entsprechende Gesetz dazu, weil die ganzen Rahmenbedingungen für berufliche Ausbildung werden hier auch vom Deutschen Bundestag beschlossen.
Und auch das BAföG.
Das wollte ich gerade sagen. Das größte Bildungs- und Sozialgesetz ist BAföG. Und BAföG, sowohl für SchülerInnen als auch für Studierende, wird sehr, sehr intensiv in diesem Deutschen Bundestag und bei uns im Ausschuss beraten. Wir haben jetzt in dieser Wahlperiode zum ersten Mal mehr als eine BAföG-Reform und insgesamt die größte Erhöhung aller Zeiten mit 20,75% bei den Bedarfssätzen, sehen aber gleichzeitig, dass es immer noch nicht reicht, weil Studierende eben auch nach wie vor eine Gruppe ist, die von Armutsrisiken betroffen ist. Nichtsdestotrotz BAföG, Studienfinanzierung, die ganzen Bedingungen des Lernens in der Ausbildung und in den Hochschulen ist bei uns auch Thema. Auch wenn wir nicht im Kern die Kulturhoheit oder die Bildungskompetenz haben, schiebt der Bund auch immer an. Das größte Bund-Länder-Bildungsprogramm aller Zeiten war beispielsweise der Hochschulpakt. um die Hochschulen bundesweit auszubauen. Da sind 39 Milliarden Euro von Bund und Ländern gebündelt worden. Und wir haben die größte Bund-Länder-Schulinitiative aller Zeiten auf den Weg gebracht mit 20 Milliarden Euro, das Startchancenprogramm, weil wir ja so intensiv auch über die Bildungsstudien diskutieren. PISA, IGLO und all die Schocks, wo wir sehen, dass es mit Bildungsgerechtigkeit noch nicht weit her ist, dass wir nicht auf Mittelmaß runter crashen dürfen, sondern dass es wichtig ist, dass wir Chancen für alle haben. Und dieses Startchancenprogramm sorgt für Förderung von Schulen in benachteiligten Quartieren und die Kinder und Jugendliche, die auf diese Schulen gehen. Insgesamt werden 1 Million Schülerinnen und Schüler künftig auf Startchancenschulen gehen. Und das sind Themen, die wir im Bereich Bildung bei uns diskutieren. Bei Forschung ist es so, dass der Bund eine große finanzielle Verantwortung übernimmt für die Förderung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Also ich sage mal Helmholtz, Max Planck, Leibniz. Ja, die großen Forschungsmuseen, beispielsweise hier das Naturkundemuseum um die Ecke, da fließt auch ganz viel Bundesgeld rein, weil es so wichtig ist, wissenschaftliche Erkenntnis ganz konkret an Menschen auch heranzutragen. Und deshalb sehe ich unseren Ausschuss auch als denjenigen, der maßgeblich die Strukturen, die Finanzen, die Mentalität und die Förderung der Talente für das Forschungssystem mit unterstützt. Innovationskraft ist ganz wichtig. Die Erkenntnisse aus der Forschung in Politik einfließen zu lassen, ist elementar, um uns auch als Wirtschaftsstandort weiterentwickeln zu können. Und deshalb versuchen wir auch, Gründergeist zu entfachen, und wir versuchen in einer Zeit, wo Wissenschaft in Frage gestellt wird und wo auch das Nationale und Autoritäre mehr Spielraum leider bekommt, dass wir Internationalisierung verstärken. Denn gute Wissenschaft geht nur kreativ und international, und da brauchen wir einfach alle Talente. Und deshalb noch ein Punkt: Personal und Talente für unser Forschungssystem ist so wichtig. Wir diskutieren sicherlich bald das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, und wir diskutieren in unserem Ausschuss auch viel über Fachkräftesicherung, denn von den Care-Berufen, Pflege, Erzieherinnen und Erzieher bis hin zu allen Industriebranchen erleben wir überall im Land Fachkräftemangel. Es ist sozusagen eine Fachkräftekrise mit Ansage, das ist lange vorhergesagt, und unser Bildungs- und Forschungsausschuss sorgt auch dafür, diese Fachkräftekrise abzumildern.
Ja, Herr Jatzombeck, Sie waren nicht mit allem einverstanden, was Ihr Kollege gesagt hat. Das liegt möglicherweise daran, dass Sie die stärkste Oppositionsfraktion sind. Was würden Sie gern ändern, oder wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?
Also ich glaube, die Aufgabe der Opposition besteht darin, bei diesen ganzen Werbetexten der Regierenden irgendwie doch noch mal ein bisschen Wirklichkeit dagegen zu halten. Also vielleicht fangen wir mal mit dem Thema BAföG an. Das, was wir kritisiert haben, ist, dass die Erhöhung des BAföGs sehr deutlich zurückgeblieben ist hinter anderen Sozialleistungen, konkret dem Bürgergeld. Das Bürgergeld ist jetzt in dieser Wahlperiode um 25% erhöht worden. Kai, du hast gerade gesagt, 20% bei den Bedarfssätzen im BAföG. Wir haben jetzt beide NRW-Abi. Aber das kriege ich nicht zusammengerechnet. Die erste BAföG-Erhöhung waren 5,75%, die zweite waren um 5. Das sind dann insgesamt etwas über 10%. Das heißt, die Studierenden haben nur die Hälfte von den Erhöhungen bekommen wie Sozialhilfeempfänger. Und in Anbetracht der Inflation, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren gesehen haben, führt das dazu, dass es für viele Studierende knapp wird.
Es wird ein wenig schwer, in diesem Rahmen solche Zahlen zu überprüfen. Also ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht die Positionen beleuchten würden.
Ich finde, das ist eine sehr klare Position, auch inhaltlich. Also die Position ist einfach die, dass am Ende BAföG eine Sozialhilfe ist und am Ende für alle, die Sozialhilfesätze beziehen, Steigerungen gleichermaßen sein müssen. Das zweite Thema ist, wie können wir den Kindern helfen in der Schule? Wir sehen, dass ein Viertel gerade der Grundschüler nicht richtig lesen und schreiben lernt. Und die Ursachen liegen meistens in den Jahren vor der Schule. Und es gibt jetzt dieses Startchancenprogramm. Auch da, glaube ich, wird das hier sehr in glühenden Farben dargestellt. Unterm Strich heißt Startchancenprogramm für jede 10. Schule eine zusätzliche Stelle plus Sachmittel. Damit werden wir sicherlich diese 25% der Kinder, die nicht richtig lesen und schreiben können, nicht adressieren können. Und deshalb treten wir als Union für ein Programm ein, wo wir massiv in den Grundschulen, gerade in den sozialen Brennpunkten, zusätzliche Kräfte bringen. Alleine in Klassen, wo Teil nicht Deutsch kann, dass einer sozusagen sich mit den Kindern befasst, die Deutsch sprechen können, und ein anderer Sprachtraining machen kann. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und die Befristung in der Wissenschaft, das dritte Thema, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, darüber haben wir schon viele Debatten im Bundestag geführt.
Wenn Sie kurz erlauben, es geht um die Kettenverträge für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meinen Sie?
Ja, in dem Wort Kettenverträge steckt eine Wertung drin, die ich so nicht nehmen würde an der Stelle. Sondern es ist eben so, dass Sie halt in der Wissenschaft, wenn Sie eine Promotion machen, in der Zeit danach, können Arbeitsverträge erstmal befristet werden. Und man kann über das alles in der Sache streiten. Tatsache ist, dass die Regierung und die Koalition jetzt seit 3 Jahren sagt, wir wollen dieses Gesetz reformieren. Wir haben bis heute tatsächlich nichts, was wir wirklich beschließen können. Es gab eine erste Lesung im Bundestag, die ist schon ziemlich lange her, und offenkundig wird man sich nicht einig. Und deshalb sind bei zentralen Vorhaben ist wenig Fortschritt zu erkennen. Und wenn wir über die Frage reden, wie können wir eigentlich mit neuen Technologien besser werden, Mittel für Batteriezellen wurden komplett gekürzt. Das Thema E-Fuels, es wird viel drüber geredet, komplett gestrichen aus allen Programmen. Und das sind Dinge, wo wir mehr machen müssen, weil wir können in der Zukunft eben nicht nur von der alten Autoindustrie leben.
Ja, danke für die Stellungnahme. Herr Dr. Seiter, ich würde Sie gerne zuerst dran nehmen. Und zwar deshalb, weil Sie ja selber im Forschungsbetrieb unterwegs sind als Professor und die Auswirkungen auch unmittelbar mitbekommen oder zumindest zeitverzögert auch über Ihre Studierenden. Sind Sie der Auffassung von Herrn Jarzombek, dass das alles so schlecht läuft?
Naturgemäß wird natürlich eine regierungstragende Fraktion sagen, ist dem nicht so, und es ist auch nicht so. Wir haben gerade mit diesem Startchancenprogramm mal einen ersten Schritt getan, weil es ist immer schön, in der Opposition die Forderungen zu stellen. Man muss aber natürlich auch schauen, diese Dinge, die da beklagt werden, in welchem schlechten Zustand sie dann sind. Und wir haben Probleme in den Schulen, wir haben auch Probleme an den Universitäten mit der Ausstattung, mit der Infrastruktur, mit der finanziellen Ausstattung. Aber die sind ehrlich gesagt nicht in den letzten 3 Jahren entstanden. Die sind schon etwas länger unterwegs. Also ich kann das beurteilen. Ich bin im System groß geworden und habe das durchlebt. Also wir sind da auf einem Weg, das zu verbessern. Aber wir werden es letztendlich auch nur mit Hilfe der Länder tatsächlich schaffen, in der Zusammenarbeit, dass wir zum Beispiel von Finanzierungsfragen weggehen, dass die Bundesländer immer gerne 90% vom Bund hätten und nur 10% selbst beitragen möchten bei ihrer eigentlichen ursprünglichen Aufgabe. Da ist schon die 50-50% Lösung, die gerade jetzt im Startchancenprogramm drin ist, ein wesentlich großer Fortschritt, das zu machen. Die Finanzsituation der Länder ist besser als die des Bundes auf der Einnahmenseite. Und deswegen auch bei den Themen Wissenschaftszeitvertragsgesetz sind wir eben der Überzeugung, im Austausch auch mit den Betroffenen eine gute Lösung zu finden. Nicht, dass wir wieder mal schnell das ganze Gesetz reformieren müssen, weil das machen wir in den letzten 3 Jahren, dass wir viele Dinge aufräumen, die eben zuvor etwas liegen geblieben sind oder eben keine so große Aufmerksamkeit bekommen haben. Dass tatsächlich an manchen oder Stellen Programme, die im Rahmen der Corona-Ausgaben stark gestiegen sind, auch wieder auf Normalmaß zurückgeführt werden. Das ist ganz normal und es wird auch draußen so gesehen.
Herr Dr. Kaufmann, Sie sind auch in der Lehre. Was erwarten Sie da vom Bundestag? Was kann der Bundestag leisten oder der Ausschuss?
Ja, also wenn man sich die Probleme anschaut, dann möchte ich auf 2 Dokumente hinweisen, die kürzlich erschienen sind. Das eine ist der PISA-Bericht, das andere die MINT-Studie, also die Studie zu Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technik und so weiter, die technischen Fächer. Beides zeigt einen katastrophalen Abwärtstrend und wir können zwar uns auf Fachkräfte verlassen, die aus dem Ausland kommt. Da muss ich nochmal mit einem Vorurteil aufhören. Ich freue mich natürlich über jeden, der gut ausgebildet ist, legal nach Deutschland kommt, in Deutschland fleißig arbeitet, Steuern zahlt und sich integriert. Davon können wir noch mehr gebrauchen. Das wird uns aber nicht retten. Das Problem sind die Schüler, die mit unzureichenden Voraussetzungen aus unseren Schulen kommen, die ein Studium beginnen und dann merken nach 1-2 Semestern, dass sie den Anforderungen nicht gewachsen sind und abbrechen oder das Fach wechseln. Dort müssen wir ansetzen und da sind natürlich die Länder gefragt. die Qualität der Schulausbildung muss gewährleistet sein. Und da muss man natürlich darauf hinweisen, dass die Schulen zunehmend mit Fragen überlastet sind, wie Schüler, die nicht ausreichend schultauglich Deutsch sprechen und andere Fragen.
Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber was soll der Bundestag leisten?
Der Bundestag kann bestenfalls den Ländern bestimmte Rahmenbedingungen oder mit den Ländern bestimmte Rahmenbedingungen für die Schulbildung diskutieren, denn die Schulbildung ist ja bekanntermaßen Ländersache. Auch die Hochschulen sind Ländersache. Was wir im Bundestag natürlich machen können, wir können die neuen Technologien, die Anreize für die Forschung setzen, Anreize für Unternehmensgründungen, was auch gemacht wird. Ich kritisiere nur, dass das zum Teil in den falschen Bereichen erfolgt. Da könnte man auch noch mehr tun, denn das ist schwierig genug, Deutschland in den nächsten Jahren auf einem Niveau zu halten, das wir heute haben.
Danke sehr. Frau Rieh, Sie konnten noch nicht dazu Stellung nehmen, haben aber sehr stark widersprochen, Herrn Jens Hombeck, zumindest hier intern auf der Bühne. Worum geht es Ihnen dabei?
Also ich finde es erstmal ganz gut, weil der Tag heißt der Tag der Ein- und Ausblicke. Deswegen, Thomas, ist es, glaube ich, ganz gut, dass die Leute dann auch mal mitbekommen, wie wir dann auch diskutieren. Also ich glaube, das ist schon sehr realistisch. Es ist natürlich auch sehr selbstverständlich, dass Opposition und Regierung Dinge anders einschätzen. Ich finde es aber trotzdem schwierig, das hatten Sie ja auch gesagt, wenn man in so einer kurzen Zeit einfach von unserer Seite natürlich sagt, wir haben alles super gemacht, von der anderen Seite hört, das stimmt doch gar nicht, das und das wurde gekürzt und ich jetzt wieder sagen kann, das stimmt nicht, weil zum Beispiel bei der Batterieforschung haben wir ja die Mittel zum größten Teil wieder reingestellt. Aber das könnten wir jetzt hin und her machen und würden wir, glaube ich, niemandem mithelfen. Deswegen also vielleicht mal grundsätzliche Sachen. Ich glaube, was meiner Meinung nach unglaublich wichtig wäre, was vom Bundestag für ein Signal ausgehen könnte, wären tatsächlich so Dinge wie das Startchancenprogramm. Ich sage nicht, dass das Startchancenprogramm alle Probleme lösen wird, die wir auf Schulebene haben. Aber es ist ein Ansatz, wo wir sagen, wir machen ein bundesweites Programm, wo der Bund auch noch mal sehr deutlich sagt, es ist uns wichtig, weil wir in der jetzigen Zeit 20 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Aber es ist dann auch etwas, was ich als Bundespolitikerin die letzten 3 Jahre mitbekommen habe, wie unglaublich schwierig eigentlich das föderalistische System einfach in diesen ganzen Bildungsfragen ist. Und ich finde, wenn man dann darüber spricht, was der Bund alles machen sollte, man aber die Landesregierung dann außen vor lässt, muss ich sagen, da verstehe ich es nicht. Also jede Landesregierung kann unglaublich viel Geld reinsetzen. Man kann bereits in der frühkindlichen Bildung ansetzen. Man kann in der Schule ansetzen. Und diese ganzen Programme wären ja eine Ergänzung zu dem, was wir im Bundestag machen. Zu den Dingen, die mir wichtig sind, ist, dass man gerade auch WissenschaftlerInnen, aber auch Forschenden die Möglichkeit gibt, viel unbürokratischer und viel einfacher wirklich ihre Arbeit zu machen. Und das, was man jetzt gerade mitbekommt, ist, wir haben Projektträger und Förderprogramme, die Länder haben es, die Europa hat es und dann wird alles irgendwie nochmal zerstreut. Einfach, dass man es nochmal einfacher macht, das wäre, glaube ich, für mich zumindest etwas, wo ich auch nochmal dran weiterarbeiten möchte und was mein Ziel wäre.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon mit 2 Runden durch, haben auch schon genau 13.35 Uhr. Das wäre eine gute Gelegenheit, um Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Wenn Sie das mögen, können Sie gerne Fragen stellen. Wir haben auch ein Saalmikrofon. Ich würde Sie nur bitten, fragen Sie konkret der Abgeordneten, die hier zur Verfügung stehen, und konzentrieren Sie sich vor allen Dingen auf die Frage. Wir haben eine Frage. Ja, prima. Wo ist denn unser Saalmikro? Könnten Sie auch sagen, an welchen Abgeordneten Sie die Frage stellen, bitte?
Ich würde die Frage zweigespielt machen, einmal an Herrn Kaufmann und dann mit der Nebenfrage an Herrn Gehring. Herr Kaufmann, Sie erzählen uns, dass Sie der Wissenschaftler sind, der die Forschung hochhält und Sonstiges. Ihre Partei hat in Thesenpapieren, in verschiedenen anderen Dokumenten, in Ihrem Wahlprogramm drin, dass Sie bestimmte Studien als Pseudostudien, Wissenschaften als Pseudostudien kategorisieren. Sie wollen die Bildung auf die Wirtschaft ausrichten, das heißt gerade Leute fördern, gerade erzählen Sie uns, Sie wollen, dass die Leute nicht Studienfächer abbrechen und so, aber zwingen quasi die Leute in die Fächer, die von der Wirtschaft gebraucht werden.
Was ist denn Ihre Frage, bitte?
Ja, wie wollen Sie die Unabhängigkeit der Wissenschaft sicherstellen, wenn Sie nicht mal selber Studien und Wissenschaft anerkennen, sondern auf Einzelstudien eingehen? Und Herr Gehring, wie sichern Sie, dass wir diese Einzelmeinung eben zwar reflektieren, aber nicht den Raum geben wie die anerkannte Wissenschaft, die eine andere Meinung hat.
Ja, Dr. Kaufmann.
Gut, also da muss ich erstmal entgegenhalten. Natürlich ist uns die Freiheit von Wissenschaft und Lehre extrem wichtig. Die halten wir für ganz besonders dringlich in Deutschland auch, die aufrechtzuerhalten. Und welche Studiengänge angeboten werden, entscheiden die Hochschulen in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen. Also da hat der Bundestag wenig zuzusetzen. Der Bundestag kann Anreize für die Forschung setzen. Dabei muss man allerdings auch sagen, dass der größte Teil der Forschungsgelder nicht von der Politik verteilt wird, sondern zum Beispiel von der DFG, was eine politikunabhängige Institution ist. Allerdings gibt es Programme vom BMBF zum Beispiel, die bestimmte Bereiche fördern. Und dort ist es ganz legitim, dass die Politik dort Anreize setzt, bestimmte Forschung zu verstärkt durchzuführen oder andere eben auch zu lassen. Und das kann man machen und das werden wir auch machen.
Herr Gehring.
Also ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir auf die Wissenschaft hören und dass alle Wissenschafts- und Forschungszweige auch weiter von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung ihren Job machen können, ohne bedroht zu sein. Es gibt immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in geisteswissenschaftlichen Studiengängen oder auch im Bereich der Klimaforschung, die auch attackiert und bedroht werden, weil ihr Wissenschaftszweig diskreditiert wird. Aber wenn man sich allein die Leistung der Klimaforschung anschaut, dann hat sie genau das vorhergesagt, was wir jetzt gerade erleben, nämlich Hitzesommer und die Klimakrise findet statt. Ähnlich wie sie seit 40 Jahren von der Klimaforschung prognostiziert wird. Deshalb kann man sagen, Chapeau, diese Forschung hat uns weitergebracht und es ist dringend notwendig, dass Politik viel stärker auf sie hört. Auch die großen Leistungen beispielsweise bei der Impfstoffentwicklung, bei der Gesundheitsforschung, bei Krebs und anderen Erkrankungen beispielsweise in der Gesundheitsforschung sind wahnsinnig wichtig für die Gesundheit hierzulande und weltweit. Und deshalb ist es auch völlig indiskutabel, wenn Virologinnen und Virologen und die, die an Impfstoffen forschen, Attacken bis hin zu Brandanschlägen erlebt haben, wenn wir ein paar Monate zurückdenken. Deshalb Schutz von Wissenschaftsfreiheit heißt auch Schutz von Forscherinnen und Forschern. Denn wir feiern ja nicht nur 75 Jahre Bundestag, wir feiern auch 75 Jahre Grundgesetz und da steht drin, seit 75 Jahren die Wissenschaftsfreiheit, die ist garantiert und deshalb muss man frei und in Sicherheit gut forschen können, weil Forschung so elementar ist für unsere weitere Entwicklung. Und deshalb, vielleicht leitet das auch über dazu, dass wir Vertrauen in die Wissenschaft hochhalten müssen. Und deshalb setzen wir uns gemeinschaftlich auch dafür ein, dass wir zu einer besseren Wissenschaftskommunikation kommen. Und ich muss Herrn Kaufmann an einer Stelle korrigieren. Auch die DFG wird natürlich öffentlich finanziert. Es ist so, dass unser ganzes Forschungssystem in Deutschland zu 2/3 aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, die sogenannten Drittmittel. 1/3 der Forschungsmittel sind im Bereich der Wirtschaft und insbesondere in den Forschungsabteilungen, beispielsweise großer Industrien. Das alles zusammen bringt uns aber voran und deshalb ist es wichtig, Forschung hier zu schützen.
Ja, ich würde Sie bitten, weil, wenn noch eventuell Fragen aufkommen, die Antworten vielleicht ein wenig kürzer zu halten. Dann können wir nämlich ein paar mehr Fragen zulassen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum zu diesem Ausschuss? Die Dame hier vorne.
Vielen Dank. Also ich möchte Ihnen da zustimmen, dass man auf die Wissenschaft hören
Könnten
sollte.
Könnten Sie kurz sagen, wer Sie sind?
Einen der Vertreter von der Koalition, bitte.
Und ich fände das ganz toll, wenn Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Sie sind eine AfD-Bundestagsabgeordnete. Ja. Ja, da Sie sich selber nicht vorstellen, sage ich es kurz. Ja. Ich muss die Frage nicht abbinden. Ich bin auch nicht Moderator. Aber das ist jetzt heute auch Tag der Ein- und Ausblicke für Bürgerinnen und Bürger, die heute hier im Paul-Löbe-Haus zu Gast sind. Und ich finde das ein bisschen seltsam, wenn AfD-Bundestagsabgeordnete Fragen stellen.
Extrem unüblich, dass Abgeordneten Abgeordnete Fragen stellen. Es ist tatsächlich ein Bürgerforum. Und es nimmt ja auch Fragezeit und Redezeit von den jeweiligen Bürgern weg. Ganz ungewöhnlich eigentlich diese Vorgehensweise. Gibt es weitere Fragen? Oder der Herr und hier auch noch, vielleicht habe ich jetzt, ich habe Sie nicht vergessen.
Ich hätte noch, Herr Gehring, ich hätte noch eine Bitte, das etwas zu konkretisieren, diesen Begriff der Wissenschaftskommunikation. Da gibt es die Begriffe Wissensaustausch und Wissenstransfer. So wie es da jetzt erscheint im Titel dieser Veranstaltung, geht das so ein bisschen mehr in Richtung Wissenschaft kommuniziert in Richtung Industrie und Wirtschaft. Aber das kann ja nicht alles sein wahrscheinlich.
Also Erkenntnis, Innovation, Transfer und Transformation soll auf die unterschiedlichen Bereiche hinweisen. Es ist nicht nur die Industrie gemeint, sondern auch die Gesellschaft, wir alle als Adressat von wissenschaftlicher Erkenntnis. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass Forschende von vornherein auch überlegen, wie kann man, wenn man zu Ergebnissen kommt in der eigenen Forschung, diese auch gut kommunizieren. Da gibt es tolle Formate, ich sag mal BürgerInnenwissenschaft, Citizen Science, beispielsweise Naturkundemuseum, die machen auch mit Kindern und Jugendlichen eigene Forschungsprojekte. Es gibt den Mückenatlas, es gibt bei der Krebsforschung Patientinnen und Patienten, die mithelfen, damit man zu besseren Ergebnissen in der Gesundheitsforschung kommt. Also Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftskommunikation ist viel breiter gedacht. Übrigens für mich auch ein breiterer Innovationsbegriff. Es geht ja nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um soziale, ökologische und digitale Transformation. Beispiel, wenn Bürger sich zusammentun und auf der Basis von Forschungserkenntnissen vor Ort ein Stadtteilprojekt machen, dann ist das auch ein Beispiel, wo Forschungsergebnisse für mich in einem Reallabor dann auch ganz konkret in Gesellschaft münden. Und deshalb nicht nur Industrie, aber auch Industrie.
Dankeschön. Und hier haben wir noch eine Frage.
Meine Frage richtet sich an Frau Rieh. Der letzte Satz, den Sie gesagt haben, war, glaube ich, dass Sie bewirken wollen, dass Forschende sich mehr auf den Forschungsprozess konzentrieren wollen. Da würde ich jetzt direkt an das Verschlanken von gewissen bürokratischen Prozeduren denken. Ist das, was Sie meinen? Und wenn ja, haben Sie oder Ihre Partei dazu schon konkrete Ideen?
Das ist tatsächlich, was ich meine. Das konnte ich vorhin gar nicht ausführen. Ich bin nach dem Studium war ich Referentin im Wissenschaftsministerium in NRW und habe dann eine Außenstation gemacht an der RWTH Aachen, einmal im Institut für Textiltechnik und dann am DWI Leibniz-Institut für interaktive Materialien. Und in den 3 Jahren habe ich einfach festgestellt, dass super viele meiner KollegInnen, die promoviert haben, sehr viel Zeit darauf aufgewendet haben, Einzelprojekte zu bekommen, also Fördermittel zu bekommen, um ihre eigene Stelle zu finanzieren und dann natürlich mit jedem Einzelprojekt, was man nochmal eingeworben hat, natürlich daraus dann auch Verpflichtungen gekommen sind. Man muss ja dran arbeiten, man muss einen Abschlussbericht machen und damit dann das, woran man eigentlich so ein Erkenntnisinteresse hatte, woran man wirklich forschen wollte, so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und es immer länger gedauert hat und es dann irgendwann wirklich so ein Teufelskreis war, dass man irgendwann sich die Frage gestellt, wofür macht man es? Also ist es so, dass man es macht, um dann Fördergelder reinzubekommen oder ist es etwas, das man wirklich macht, weil man selber einen Erkenntnisgewinn machen möchte? Von daher ist das absolut etwas, warum ich auch in diesen Ausschuss reingegangen bin. Ich habe ja vorhin schon ein paar Dinge angesprochen. Es muss verschlankt werden. Es muss auch möglich sein, dass man den Bürokratieabbau, den wir in vielen anderen Dingen machen wollen, auch hinbekommt. Wir haben jetzt in einigen Ausschreibungen es tatsächlich so gemacht, dass wir es versuchen, möglichst schlank zu halten. Wir hatten letztes Jahr, hatte das BMBF die DATI-Pilotlinien ausgeschrieben, wo es ganz klar um anwendungsorientierte Forschung geht, wo man nur 2-3 Seiten schreiben muss. Es war gepitcht und es war viel, viel schneller, dass dann einfach Mittel fließen. Und für mich persönlich ist auf jeden Fall ein Ziel, dass man diese Erkenntnisse, wo viele ForscherInnen sagen, das ist richtig geil, das müssen wir eigentlich viel mehr machen, dass wir es versuchen, auch in andere Bereiche reinzubekommen. Also absolut.
Ja, herzlichen Dank. Ich merke gerade, kurze Antworten bei Bildung und Forschung sind einfach nicht möglich, weil das Thema wahrscheinlich so komplex und so umfangreich ist. Ich würde gerne noch eine einzige Frage zulassen, wenn Sie noch eine haben. Ansonsten sind wir eigentlich schon durch. 45 Minuten. Ich sehe jetzt niemanden, der dringend noch eine Frage loswerden möchte. Oder haben wir noch? Also, Sie wollen noch mal nachfragen. Im Bundestag ist es üblich, dass man stehen bleibt während der Frage und während der Antwort. Das verkürzt immer die Fragen ein wenig, aber selbstverständlich, bitte.
Es ist keine Nachfrage. Es geht um das Thema Open Science. Wie das behandelt wird, was es da für Ideen gibt, Und ich weiß nicht genau, an wen ich das richten soll. Also vielleicht können Sie das moderieren.
Können Sie was dazu sagen?
Also das ist extrem schwierig, kurz und bündig zu erklären. Natürlich ist der Open Science ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, wer kann alles forschen, wer soll alles forschen. Wir beschäftigen uns mit diesen Fragen im Rahmen zum Beispiel der Wissenschaftskommunikation, wo eben nicht nur geht, wie kommuniziert Wissenschaft, sondern wie entstehen auch wissenschaftliche Ergebnisse. Es ist natürlich dann auch immer eine Frage, wenn man über solche Themen redet, wie gehen wir mit Urheberrechten um, etc. Also es ist eine nicht ganz einfach triviale Frage. Vielleicht können wir uns bei Meet and Greet dann noch etwas vertiefender darüber unterhalten. Aber ich weiß nicht, ob Kai, du noch was dazu ergänzen wolltest.
Ja, ich biete natürlich auch gerne an, dass wir bei Meet and Greet noch angesprochen werden. Ich finde Open Science eine extrem spannende Frage, jetzt neu zu diskutieren, weil wir auch immer für maximale Offenheit und Wissenschaftsfreiheit sind, dass man Erkenntnisse auch teilt. Und wir aber gleichzeitig ja auch in dieser sicherheitspolitisch zugespitzten Lage genau überlegen müssen, welche Forschungsergebnisse macht man transparent und offen und welche sind in so Hochrisikobereichen, dass man sie so bestmöglich schützt wie irgendwie möglich. Sie haben gehört von Cyberattacken auf Universitäten, die lahmgelegt werden, auch bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Deshalb, wo es um Risikobereiche gibt, wo Autokratien wie Russland und China ein Interesse haben, Know-how zu klauen von uns, da muss man maximal schützen. An anderen Stellen, wo wir beispielsweise auch mit China im Klimaforschungsbereich gemeinsam die Welt retten können, da halte ich Transparenz für geboten. Aber das muss man, glaube ich, nochmal neu diskutieren. Open Science in diesen Zeiten, es wird alles schwieriger. Deshalb ist unser Ausschuss, glaube ich, auch einer, der immer Mut zur Differenzierung haben muss, weil die Wissenschaft das auch hat. Schwarz-Weiß-Debatten haben wir genug, aber die Musik spielt bei den Grautönen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Könnte man fast als Schlusswort werten. Sie haben schon gehört, Open Science, Meet and Greet. Wir haben uns deutlich von Deutsch verabschiedet und befinden sich schon auf einer internationalen Kommunikationsebene. Die Abgeordneten stehen gerne nach dieser Podiumsdiskussion noch hier kurz zur Verfügung und danach auch drüben an der Nordostecke des Reichstagsgebäudes, dort ist ein eigenes Zelt mit einem Meet and Greet vorgesehen, wo Sie mit Abgeordneten ins Gespräch kommen können, wenn Sie das möchten. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass Sie hier für heute zur Verfügung gestanden haben. Danke dafür, dass Sie dabei waren, mitgemacht haben, Fragen gestellt haben. Ich wünsche der ganzen Veranstaltung heute noch einen guten Verlauf, Ihnen gute Gespräche. Danke, dass Sie da waren und dann auf die nächsten 75 Jahre Grundgesetz.
Danke an den Moderator.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender.